Herzlich willkommen zum Reitschul-Podcast zwischen Herzklopfen und Hufschlag. Ein Podcast über die Liebe zum Pferd, der steinige Weg der Selbstständigkeit, die Wiederentdeckung des Reitens und den Weg zu mehr Selbstvertrauen. Ich bin Annika und leite eine Reitschule in Gütersloh, bin Pferdewirtschaftsmeisterin und langjährige Trainerin und ich begleite dich auf deinem Weg in den Wiedereinstieg in den Pferdesport. Lass uns über Hürden, Herausforderungen und Ängste reden und gleichzeitig gebe ich dir einen Einblick hinter die Kulissen. Also, viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin jetzt seit 2008 selbstständig und erlebe in den Jahren, wo ich selbstständig bin, immer wieder ein riesengroßes Phänomen, nämlich dieses, wenn wir mal Theorie machen, dann kommen der Reihe nach Absagen rein. Dann kommen die Leute, glänzen sie durch Abwesenheit, kommen die Leute nicht zum Unterricht, weil alle immer denken, ich brauche keine Theorie, ich weiß alles. Aber Leute, ich kann euch sagen, das ist nicht so. Ich bin immer wieder sehr erschrocken darüber, tatsächlich. Also auch wenn wir hier die Reitabzeichen-Lehrgänge machen, egal ob es im Basisbereich ist, was das Reitabzeichen 8, 7, 6 angeht, oder dann den Pferdeführerschein-Umgang. Das sind dann teilweise wirklich Themen, wo ich mir denke, boah, das müsst ihr wissen, wenn ihr mit einem Pferd umgeht. Aber nee, das wissen die Leute nicht. Und dann denke ich mir immer so, oh, es ist so viel, es muss noch so viel aufgeklärt werden, so viel Wissen verbreitet werden. Und dann stelle ich mir immer die Frage, warum ist das eigentlich so, dass wir immer denken, Theorie bräuchten wir nicht? Oder ist das einfach eine generelle Ablehnung, weil man das mit der Schulzeit verknüpft, dass man immer denkt, ah, man sitzt da so dröge und ja, man lernt eigentlich wirklich nichts dazu, weil man schaltet ja auch irgendwann ab, ne? Also ich bin grundsätzlich der Meinung, Theorie ist mega, mega wichtig. Und ich bin aber auch ein ganz großer Freund davon, dass ich halt keine Theorie mache, indem wir einfach nur da sitzen und ich ratter irgendwas runter, sondern ich versuche immer, den Reitschüler oder die Reitschüler mit einzubinden oder auch den Lehrgangsteilnehmer aktiv mitzudenken, mitzumachen. Jetzt mal so als kleines Beispiel. Wir hatten gestern, weil die Böden auch draußen immer noch gefroren sind, habe ich mir gedacht, komm, wir machen ja echt selten Theorie. Ich versuche schon irgendwie immer was praktisch am Pferd zu machen, ne? Aber es ist auch tatsächlich wirklich so, die Kälte in den letzten Wochen, die zieht einfach echt ins Mark und Bein. Und wenn man dann so tagtäglich draußen ist und am Arbeiten ist, irgendwann hat man einfach die Schnauze voll. Und dann habe ich mir gedacht, machst du mal Theorie. Und dann bin ich ins Reiterstübchen mit denen und habe denen gesagt, passt auf, wir machen mal Folgendes. Und zwar hatte ich meine Reiter gebeten, die sollten mal Begriffe sammeln. Begriffe aus dem Reitsport, die so in den letzten Jahren vielleicht mal aufgeploppt sind. Das können einfache Sachen sein aus dem Reitunterricht oder die sie mal irgendwo aufgeschnappt haben, wo man sagen würde, boah, da möchte ich mal ganz gerne drüber sprechen. Das könnten Lektionen sein oder halt irgendwelche Begriffe. Das fiel dann zum Beispiel auch der Begriff halbe Parade. Und dann konnten die das erstmal sammeln. Und dann habe ich gesagt, passt auf, wir machen gleich Folgendes. Wir nehmen uns nach und nach die einzelnen Zettel vor. Und dann sprechen wir mal darüber, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Bereich Lektionen sind, wie sieht so eine Lektion überhaupt aus? Also erstmal, ne, vielleicht auch übers Handy, über Videos einmal ganz kurz geguckt, damit jeder einmal so visuell das gesehen hat. Aha, darüber sprechen wir überhaupt. Und dann was passiert überhaupt im Pferd? Welche Füße setzt das Pferd wie? Und da habe ich zum Beispiel dann die Reiter interaktiv mit ins Boot geholt und habe die in den Vierfüßlerstand gesetzt. Einer war Pferd, einer war Reiter. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt, ne, guckt ihr einmal, das und das und das passiert im Pferd. Und das und das und das und das musst du als Reiter als Hilfen geben. Und so bleibt halt auch eine Theorieeinheit interaktiv. Und dann wird es halt auch nicht langweilig. Und ich finde auch immer, wenn man was gesehen hat oder wenn man in dem Moment was selber vorgemacht hat, ne, egal ob man jetzt das Pferd war oder ob man der Reiter war, oder auch nur, ob du daneben gesessen hast und das gesehen hast. Das macht schon was mit dir. Das macht die ganzen Sachen viel begrifflicher, viel greifbarer, umsetzbarer. Und dann hatten wir zum Beispiel halt auch das Thema Galopphilfe. Das fand ich auch ganz spannend. Es ist ja bei der Galopphilfe zum Beispiel so, dass mir alle Reiter, alle, egal wen ich frage, das allererste, was sie sagen ist, wir machen den äußeren Schenkel nach hinten. So, aber wenn du dich jetzt mal so ein bisschen etwas ja, breiter hinstellst, so ein bisschen als wenn du auf dem Pferd sitzen würdest und du würdest deinen äußeren Schenkel nach hinten schmeißen, dann probier mal aus, was dein Becken macht. Und jetzt überlegen wir uns aber mal, was passiert in einem Pferd? Jetzt zum Beispiel, wir wollen linke Hand angaloppieren. Linke Handgalopp nimmt das Pferd mit dem äußeren rechten Hinterbein Last auf. Das heißt, er trägt sein ganzes Gewicht plus das von dir als Reiter auf dem äußeren rechten Hinterbein. Und gleichzeitig hebt er links hinten und links vorne die Beine nach oben vorne raus. Ja, das ist so dieser Linksgalopp, den man dann immer sieht. Das innere Beinpaar greift weiter vor. Was passiert dann im Pferd? Das Pferd schiebt die innere Hüfte vor, weil er muss ja mit dem inneren Hinterbein nach vorne durchschwingen und nach vorne den Galoppsprung rauslassen können. Wenn wir jetzt aber als Reiter da drauf sitzen und einfach nur mit dem äußeren Schenkel nach hinten schmeißen, was ja einfach wahrscheinlich, ich kann euch nicht genau sagen, woher diese Überlieferung kommt, weil der äußere Schenkel ist verwahrend, ja. Aber es steht ja nirgendwo, dass der äußere Schenkel wirklich aktiv nach hinten geschmissen wird, ja. In dem Moment, wo der aktiv nach hinten geschmissen wird, verdrehen wir uns in der Hüfte und dann passiert genau das, was ganz häufig passiert. Die Pferde springen nämlich nicht im Linksgalopp an, sondern im Rechtsgalopp. Also müssen wir in dem Moment, wo wir als Reiter angaloppieren wollen, uns vorstellen, habt ihr euch schon mal vorgestellt oder habt ihr schon mal zugeguckt, wie wenn, es ist ja dieses Hobbyhorsing ganz hoch im Kurs aktuell, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ich sehe dem so ein bisschen kritisch entgegen, aber okay. Aber in dem Fall jetzt ein sehr gutes Beispiel, denn wie spielen denn Kinder, wenn die auf dem Boden laufen und links und rechts galoppieren? Stellt euch das mal vor. Die laufen auf dem Boden und in dem Moment, wo die angaloppieren, schieben die linke oder die rechte Hüfte vor und machen so düdüm, düdüm und galoppieren los. Und genau das ist unsere Galopphilfe. Das heißt, in dem Moment, wo wir den Linksgalopp wählen wollen, müssen wir mit der inneren Hüfte vor. Und in dem Moment, wo wir die innere Hüfte vorschieben, passiert ja passiv in uns schon was. Und zwar kriegen wir in dem Moment Druck auf dem rechten äußeren Schenkel oder auf die rechte äußere Wade und das rutscht ja automatisch in dem Moment durch diese Bewegung nach hinten. Das könnt ihr, wenn ihr auf dem Stuhl sitzt, wo auch immer ihr gerade seid, probiert das aus. In dem Moment, wo ihr auf dem Stuhl sitzt und ihr schiebt eure innere Hüfte vor, dann merkt ihr schon, dass dann rotiert automatisch so ein bisschen ja die rechte Hüfte so ein Stück nach hinten und in dem Moment kommt ja auch euer Schenkel automatisch ein Stückchen nach hinten und es kommt Druck auf die Wade. Und das ist eigentlich schon unsere Galopphilfe, denn wir machen genau das, was unser Pferd unter uns auch macht und wir unterstützen dann mit zum Beispiel unserem rechten, mit der rechten Wade, mit dem rechten Bügel, das rechte Hinterbein vom Pferd, weil das muss Last aufnehmen und da müssen wir auch eigentlich Sekunden von Bruchteilen verwahren, so ein ganz kleines bisschen mit unterstützend wirken und Last aufnehmen. Und das sind dann halt immer so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, ja, da bleibt halt im Reitunterricht ganz häufig nicht so viel Zeit für. Natürlich bin ich im Reitunterricht schon immer sehr aktiv und erkläre viel und zeige viel und mache viel. Aber das sind halt dann manchmal so Begrifflichkeiten, das Angaloppieren, das mache ich im Unterricht auch viel, aber ja, so Lektionen wie kurz kehrt oder eine Vorhandwendung. Oder Seitengänge. Seitengänge baue ich tatsächlich auch ziemlich häufig ein, aber es ist dann schon so, dass es nochmal ein riesengroßer Unterschied ist, ob du auf dem Pferd sitzt oder ob du auf dem Boden gerade einmal was gezeigt kriegst oder ob du vielleicht sogar gerade bei anderen siehst, wie der es macht, wie der es umsetzt, wie es klappt und wie es funktioniert. Und dann überträgt man dieses innere Bild, was man hat, auch aufs Pferd. Ich habe gestern den Reitschülern auf den Weg gegeben, als Hausaufgabe, dass sie diese Woche ganz, ganz viel Steckenpferd gedanklich spielen sollen. Ob sie es machen aktiv, ist egal, aber unser Gedanke an sich löst ja auch schon eine Reaktion aus. Dass sie ganz, ganz viel links und rechts angaloppieren. Wir hatten auch das Thema dann einfache und fliegende Galoppwechsel, ne? Wie das funktioniert. Da habe ich gesagt, ihr könnt ja mal gedanklich im Kopf auch immer mal wieder so Zweier- oder Dreierwechsel durchspielen, ne? Dass ihr wirklich nur aus der Hüfte so ein bisschen einmal links und einmal rechts und dann einfach mal so ein bisschen gucken. So, nochmal in so einer kleinen Zusammenfassung. Also, Natürlich müssen wir mit dem inneren Schenkel das Pferd so ein bisschen um uns biegen, damit das Pferd auch einfach die Möglichkeit hat, mit dem inneren Beinpaar vorzugehen. Unsere innere Hand gibt tatsächlich auch so ein ganz kleines bisschen den Galoppsprung vor. Das Pferd muss mit dem inneren Schenkel an den äußeren Zügel rantreten beim Angaloppieren, damit das Pferd außen verwahrend eine Begrenzung, eine Verwahrung hat, damit innen der Galoppsprung auch raus kann, damit die Schulter frei ist. Ja? Damit wir uns nicht falsch verstehen, es ist ganz klar, dass der äußere Schenkel verwahrend, ne? Vielleicht ist vielen der Begriff verwahrend auch nicht ganz klar. Verwahrend heißt, er ist ungefähr eine Handbreit hinterm Gurt. Man sagt normalerweise, ist der Schenkel ja immer am Gurt. In dem Falle dann hinterm Gurt. Das heißt, er ist ja schon aktiv-passiv da, aber es ist halt ein Unterschied. Ich erlebe das halt in den Reitstunden halt ganz, ganz häufig, dass halt einfach nur so der äußere Schenkel nach hinten geworfen wird, ne? Und dann manchmal sogar so hochgezogen wird, dass der oben an der Schabracke klebt. Und das ist halt nicht die Form der Galopphilfe, die wir geben, ne? Also es passiert halt immer ganz viel im Pferd und passiert halt auch immer ganz viel in uns. Und dieses Aktiv-Passiv, das muss man einfach immer so ein ganz kleines bisschen unterscheiden. Natürlich bin ich mit meinem inneren Schenkel aktiv schon dran und treibe den Galoppsprung raus. Ja, es gibt auch genug Trainer, die sagen, ja, den ersten Galoppsprung leitet man über den inneren Schenkel ein. Es gibt genug Trainer, die sagen, der erste Galoppsprung kommt über den äußeren Schenkel. Es ist ein Zusammenspiel von allem. Ja, es ist tatsächlich wirklich so, in dem Moment, wo ich mit der inneren Hüfte vorgehe, passiert ja passiv was in meinem linken Schenkel, es passiert passiv was in meinem rechten Schenkel. Und je nachdem, wie fein das Pferd natürlich auch ausgebildet ist, ne, müssen wir dann gucken, dass wir dann halt zusehen, dass wir entweder innen tatsächlich etwas mehr Druck bringen oder außen oder vielleicht sogar auf beiden Schenkeln gleichzeitig. Ne? Das kommt halt so ein bisschen drauf an, wie das Pferd halt auch einfach reagiert. Aber wichtig halt für euch, bevor wir reden ja beim Reiten immer von Gewicht, Schenkelzügel. Hilfen. Und wenn wir jetzt sagen, wir galoppieren halt an, dann ist immer ganz wichtig, zuallererst denken wir an unsere Gewichtshilfe und das ist halt in dem Falle wirklich, ich gehe mit der inneren Hüfte vor und versuche dadurch schon dem Pferd überhaupt die Möglichkeit zu geben, den Galoppsprung überhaupt sich entwickeln zu lassen quasi. Ne? Und alles danach passiert dann erst. Und das sind halt alles so Themen, die man halt wunderbar auch einfach mal ohne das Pferd irgendwie bearbeiten kann. Dass man halt einfach sagen kann, okay, passt auf, ne, ich hole wirklich jemand vom Pferd runter oder wir gehen in den Vierfüßlerstand oder ich habe zum Beispiel in meiner Online-Reitschule auch Lehrvideos drin, wo ich halt einfach auch sage, da sitze ich aktiv auf dem Pferd und erkläre, während ich reite, was ich gerade mache. Sowas ist enorm wichtig. Das ist wirklich, wenn ihr gesehen habt, wie jemand andere das ausführt und wie es nochmal beschrieben wird und wie es auszusehen hat, dann haben wir ein inneres Bild und dieses innere Bild projiziert sich tatsächlich in unsere Bewegungen rein. Leute, das ist wie in der letzten Folge mit der lieben Konstanze gewesen. Wenn ich euch jetzt sage, denkt nicht an eine gelbe Zitrone, natürlich denkt ihr an eine gelbe Zitrone, ja? Und wenn ich euch jetzt sagen würde, wir schmeißen nicht den inneren Schenkel den äußeren Schenkel nach hinten, dann würdet ihr auch den äußeren Schenkel nach hinten schmeißen. Und das ist halt immer, was wir denken, ziehen wir an. Und deswegen ist das immer ganz wichtig, wenn ihr einfach mal gesehen habt, wie sieht sowas aus. Wenn ihr vielleicht sogar in einer Trockenübung mal gefühlt habt, wie fühlt sich das an. Wenn ihr das auf einem Blatt Papier gesehen habt, auf einem Video, wie auch immer. Oder der Reitlehrer steigt gerade einmal aufs Pferd und zeigt es euch. Ja? Das macht alles was mit euch. Aber ganz ehrlich, diese Sachen sind manchmal in einem, auch wenn wir 1:1 Training haben, nicht immer komplett machbar. Natürlich ist es schon so, dass ich viel zeige, mache und tue, aber sind wir mal ganz ehrlich, in 30 Minuten Einzelunterricht kann ich jetzt auch nicht 20 Mal sagen, steig mal ab, ich steig mal auf, ich zeig's dir gerade nochmal. Könnte ich, ja, aber wir wollen ja einfach auch so ein bisschen, oder ich möchte immer, dass der Reitschüler das 1-2 Mal sieht, versteht, versucht umzusetzen und dann halt einfach fühlt. Das ist wie mit Autofahren, ne? Wenn ihr immer im Auto sitzt und euch die ganze Zeit der Fahrlehrer das Kuppeln, Bremsen und Gas geben übernimmt und ihr seid im Prinzip nur fürs Schalten und fürs Lenken zuständig, dadurch lernt ihr nicht selbstständig Autofahren. Und genauso ist das beim Reiten auch. Also es ist schon so, dass wir vieles selber ausprobieren müssen, ja, aber sehen, verstehen, fühlen, umsetzen, ne? Also das ist halt immer, aber trotzdem ist diese theoretischen Grundlagen einfach auch mal ganz wichtig. Und es gibt ja auch genügend Themen, die man nicht in der Praxis behandeln kann. Thema Ausbildungsskala vom Pferd zum Beispiel. Natürlich gibt es diese Ausbildungsskala vom Pferd und auch des Reiters. Das ist ja auch ganz wichtig, ne? Und da ist es zum Beispiel auch ganz spannend, dass an jeweils zweiter Stelle die Losgelassenheit steht, ja? Und das sind halt erstmal Begrifflichkeiten, die halt überhaupt erstmal klar sein müssen. Und wenn man die Begrifflichkeiten klar hat, dann kann man sagen, hey, pass mal auf, so und so sieht diese Begrifflichkeit in der Unterrichtseinheit aus. Oder es gibt ja auch so Sachen wie Krankheiten. Ja, Krankheiten beim Pferd. Die kannst du nicht, natürlich kannst du die beschreiben. Und, aber vielleicht hast du noch ein Foto, vielleicht hast du noch ein Video. Aber ansonsten ist das ja sehr viel Theorie, weil ja auch nicht immer die Möglichkeit besteht, dass man zu jeder Krankheit, toi, 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 ja, auch immer ein Video machen kann. So, aber unter diesem ganzen Hintergrund zum Beispiel ist für mich klar gewesen, ich möchte einfach das Wissen, was ich habe, was ich mir in den letzten 18, 20 Jahren seit der Pferdehaltung angeeignet habe, einfach an meine Kunden weitergeben. Und nicht nur in den Tagen, wenn jetzt hier, ich sag mal, 10 Leute stehen und ihren Pferdeführerschein Umgang machen möchten in einem Reitabzeichen, sondern einfach auch wirklich, ja, der lieben Susanne, die wieder Einsteigerin ist, oder die liebe Annette, die gerade komplett angefangen ist und mit über 60 ihren Mut zusammengefasst hat und gesagt hat, ich möchte mit dem Reiten beginnen, weil ich habe jahrelang meine Kinder supportet und immer zum Reiten gebracht und der Wunsch war immer da, aber ich habe immer gesagt, in diesen normalen klassischen Reitschulen mit den ganzen Jugendlichen, da möchte ich auf gar keinen Fall reiten lernen. Und ja, das sind dann immer so Momente, wo ich mir denke, diese Leute hatten ja vielleicht einfach noch nie wirklich richtig Berührungspunkte mit dem Thema Pferd und die fangen jetzt zwar an zu reiten, aber wie viel wissen die über das Thema Haltung, Fütterung? Ja, also ich bin immer wieder erschrocken in den Pferdeführerschein-Umgangskursen, wie wenig die Leute über das Thema Fütterung wissen. Ja, also die meisten kriegen noch auf die Kette, was vielleicht Heu und Stroh ist. Aber wo der Unterschied zwischen Heu, Heulage ist und Stroh ist, das wissen dann die wenigsten. Wo jetzt vielleicht der eine oder andere sagt, ja, ist doch logisch, Stroh und Heu, das kann man doch unterscheiden. Ich kann euch sagen, nein, es gibt wirklich Leute, die sagen, ich halte den Stroh hin. Und dann sagen die, ja, das ist Heu. Und dann ist es bei mir wirklich, und dann denke ich mir immer so, boah, und du, ne, das sind manchmal Leute, die sind 20, die machen jetzt ihr Abzeichen, die reiten, seit die 5 oder 6 sind. Und das sind so Grundlagen, die einfach, ja, früher auch in ganz vielen Reitstunden nicht vermittelt wurden und wo sich dann einfach auch ganz viele gar nicht die Zeit für nehmen, weil dann aber auch ganz schnell immer gesagt wird, nee, wir machen heute nur Theorie, dann komme ich heute nicht zum Reiten. Ja, ne, also es gab auch schon mal eine Reitstunde, da hab ich dann gesagt, so wie jetzt zum Beispiel gestern auch, wo ich dann gesagt habe, ja, ihr übt das mal diese Woche, ich gebe euch die Hausaufgabe mit, nächstes Mal, wenn ihr reiten kommt, probieren wir das mal in der Praxis aus. Wir haben einmal das Thema Quadratvolte und Kurzkehrt gehabt und das ist nächste Woche Montag unsere Aufgabe in der Reitstunde. Und bis dahin können die sich ja ganz viele Gedanken dazu machen, auch vielleicht nochmal ein paar Videos angucken, um da einfach nochmal sicherer zu werden. So, und dann war es auch schon ganz häufig so früher, dass ich, als ich die ganzen Kinderreitstunden noch hatte, da hat man dann vielleicht wirklich mal Theorie gemacht. Ja, aber man merkt halt einfach auch, dass die dann ja, die Reitschüler ganz häufig einfach abschalten, ne, und einfach auch nicht mehr da sind. Und dann am nächsten Mal auf einmal, wenn ich dann sage, so, ja, haben wir ja letzte Woche besprochen, jetzt setzen wir es in der Praxis um, dann gucken die dich alle an wie Autos. Und also von wegen, wie, hä? Ja, die waren eigentlich alle nur körperlich anwesend, aber geistig nicht. Und das möchte ich halt tatsächlich durch Theorie einfach vermeiden, beziehungsweise durch stumpfe Theorie. Und da, aus diesem Grund her, ist der Gedanke entstanden, ich möchte mit meinem Wissen raus, einfach auch nicht nur innerhalb der Lehrgänge, sondern halt auch außerhalb, und habe tatsächlich wirklich mir wahnsinnig viel Zeit genommen und habe einen digitalen Kurs erschaffen, der ja eigentlich zur idealen Vorbereitung für Abzeichen auch wunderbar ist, einfach begleitend, ne, zu den Büchern, die es von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung tatsächlich für die Abzeichen noch gibt. Aber was mir tatsächlich da halt manchmal so ein ganz kleines bisschen fehlt, ist halt dieses Praxisbezogene. Ne? Also natürlich habt ihr da Bilder drin und dieses ganze Fachliche, das ist auch alles super und ich empfehle die Bücher immer auf jeden Fall, vor allem wenn man ein Abzeichen machen möchte. Das ist auch auf jeden Fall ein Must-Have, weil da halt einfach ganz klar die Prüfungssachen auch einfach ganz klar drinstehen. Aber was halt so ein bisschen in Büchern ja einfach nicht möglich ist, ist zum Beispiel halt dieses Thema, ich zeige euch einfach mal ein Video. Ja, ich filme einfach mal, wie sieht jetzt zum Beispiel in dem Pferdebasiskurs, den ich gemacht habe, wir hatten das große, große Glück und wir hatten ein Pferd mit einem Hufgeschwür. Jetzt mal ganz ehrlich, habt ihr schon mal live ein Hufgeschwür gesehen? Vielleicht mal gehört, vielleicht mal irgendwie im Stall ein Pferd gehabt, was ein bisschen gelahmt hat und dann, ja, der hat ein Hufgeschwür, okay, aber wie sieht sowas aus? So, und genau das seht ihr in dem Kurs. Ja, ich habe euch wirklich hautnah mitgenommen, wie der Tierarzt das Hufgeschwür ausschneidet, wie danach wirklich die komplette Sohle weggeschnitten war bei diesem Pferd. Das ist der Wahnsinn gewesen, wie man einen Verband wickelt, wie man einen Verband abmacht, ja, warum man das macht. Und das sind alles so Themen, damit hast du ja als normaler Reitschüler einfach null Berührungspunkte, absolut gar nicht. So, aber wie geil wäre das denn, wenn du das nächste Mal zu deiner Reitbeteiligung kommst? Ja, ich glaube, das ist ein Hufgeschwür und du sofort sagen kannst, boah geil, habe ich in dem Kurs gelernt. Jetzt zeige ich dir, wie man die Erstversorgung bei einem Hufgeschwür macht. Was ist wichtig, worauf, wie sieht überhaupt ein Angussverband aus, wie macht man den? So erste Hilfe halt einfach im Bereich, um dem Pferd zu helfen, bis ein Tierarzt kommt, ja. Oder halt einfach auch die Thematik, ja, die meisten hatten irgendwann mal einen Erste-Hilfe-Kurs, wenn man den Führerschein gemacht hat, ja. Wenn du Glück hast, ist das vielleicht gerade ganz frisch, dann seid ihr irgendwie 18, 19. Wenn du Pech hast, ist das aber auch schon 40 Jahre her. Und wer von euch könnte wirklich noch einen Druckverband anlegen? Und dann ist ja auch die Frage, wie entscheide ich überhaupt, ob ich einen Druckverband anlegen muss oder nicht? Ja, also wie sehen Verletzungen überhaupt aus? Ich habe wahnsinnig viele Bilder mit in den Kurs reingenommen, wo ihr unterschiedlichste Verletzungen seht. Auch Verletzungen, die genäht wurden, Verletzungen, die nicht genäht wurden und wie sich sowas verhält. Oder dann zum Beispiel auch das Thema Zahnbehandlung. Ja, die wenigsten Reitschüler wissen, dass man bei Pferden regelmäßig die Zähne einmal im Jahr kontrollieren muss. Oder vielleicht haben sie das schon mal gehört, aber dass die wirklich abgeschliffen werden müssen und dass die Zähne jetzt drei, vier, fünfjährig dann auch nochmal durchwechseln. Und unter Umständen, wenn die nicht durchgewechselt sind, kann das sein, dass 4,5, 5-jährig noch Zahnkappen oder Milchkappen irgendwo drauf sitzen. Die muss der Tierarzt einmal wirklich mit der Hand dann rausoperieren, rausmachen, damit der normale Zahn quasi durchwachsen kann. Und genau sowas habe ich euch zum Beispiel auch in diesem Kurs einfach gefilmt, weil ich sowas einfach mega spannend finde. Natürlich muss man da natürlich auch so ein bisschen hart gesotten sein, weil es geht natürlich bei den Verletzungen und auch bei dem Thema Zähne und sowas auch ein ganz kleines bisschen um Blut und das muss man sehen können. Ich habe aber auch in dem Kurs überall eine Triggerwarnung davor. Das heißt, wenn du sowas nicht sehen kannst, dann kannst du das Kapitel auch überspringen. Aber ich finde sowas trotzdem mal interessant. Ja, einfach mal zu sehen, wie sieht sowas überhaupt aus, ne? Und ja, wie gesagt, man hat ja so als normaler Wiedereinsteiger-Reitschüler damit überhaupt gar keine Berührungspunkte. Dann habe ich euch ein riesengroßes Kapitel Fütterung auch mit reingenommen. Also in diesem Pferdebasiskurs haben wir wirklich tatsächlich 12 Module über Haltung, Pferdeverstehen, Fütterung, Erste Hilfe, Bodenarbeit, Verladen. Ganz viele Krankheiten, ja, auch beim Thema Fütterung zum Beispiel das Thema, ja, jeder hat vielleicht schon mal gehört, Hafer, Gerste, Mais, ne, aber was ist, wenn mein Pferd zum Beispiel zu dünn ist, ne, was kann ich machen, warum ist mein Pferd überhaupt zu dünn, ja, also es gibt ja so unglaublich viele Faktoren, warum mein Pferd dünn sein kann, das ist zum Beispiel halt auch, das hatte ich neulich in einem Reel bei Instagram auch, ja, dann ich höre das manchmal auch von Kollegen oder sowas, ne? Dann haben die Probleme mit dem Veterinäramt, weil halt irgendeiner gesagt hat, oh, von den, ich sag jetzt mal 40 Pferden im Betrieb, sind ein oder zwei Pferde zu dünn, da siehst du die Rippen. Und dann denke ich mir immer, ja, das kann mal sein. Es gibt genauso wie bei uns Menschen auch Leichtfutterige, Schwerfutterige, ja, also Leute, die brauchen nur Kuchen angucken und dann werden die schon dicker und es gibt Leute, die können essen und die nehmen halt einfach nicht zu. Und genauso ist das bei Pferden halt auch. Es gibt unterschiedliche Stoffwechseltypen und es gibt so unglaublich viele Faktoren, warum ein Pferd zu dünn sein kann. Ist es vielleicht gerade in eine neue Herde gekommen? Ja, Pferde brauchen bis zu einem Jahr, um sich in einer neuen Herde wirklich komplett wohlzufühlen. Gab es vielleicht eine Futterumstellung? Kam vielleicht gerade die Wurmkur ins Spiel? Ist Sommer- oder Wintersonnenwende gewesen? Ja, es ist ja auch tatsächlich wirklich so, wenn du leicht futtrige Pferde hast, dann muss man zum Beispiel auch mal wissen, dass man vor einer Winter- oder Sommersonnenwende, weil sich ja der Stoffwechsel verändert und in dem Moment tatsächlich ja wirklich auch das Pferd ganz akut mit Fellwechsel, das zehrt ja wahnsinnig an den Energiereserven alles. Und wenn die dann auch noch in einem offenstehenden Laufstall stehen und richtig Fell entstehen muss, dann ja noch mehr, ja. Das heißt, man muss einfach ganz, ganz viele Faktoren mit einbeziehen. Hat das Pferd vielleicht gerade eine Zahnbehandlung hinter sich oder sind die Zähne mal wieder dringend nötig? Das kann ja auch sein, ja. Also es gibt so viele Gründe, warum ein Pferd kurzzeitig mal zu dünn sein kann, dass man halt nie pauschal verurteilen kann und sagen kann, ja, weil in einem Stall von 30 Pferden zwei mal zu dünn sind, werden die Pferde nicht richtig versorgt und gefüttert. Und das finde ich halt einfach auch immer... Wenn man sich halt einfach mit dem Thematik auseinandersetzen würde, dann weiß man die Gründe und dann weiß man, warum das Pferd vielleicht gerade zu dünn sein kann. Oder dann spricht man vielleicht einmal gerade den Stallbetreiber an und fragt nach und hat, hey, hast du das schon gesehen und ist dir das aufgefallen? Woran könnte es denn liegen? Also bildet euch da auch fort. Ne? Also es muss ja nicht angreifend gegenüber dem Stallbetreiber oder dem Trainer sein, sondern man kann ja dann auch, wenn man zum Beispiel so einen Kurs absolviert hätte und sich angeguckt hätte, auch einfach sagen, hey, ich habe neulich gelesen das und das und das interessiert mich total. Und was glaubst du denn, was es bei deinem Pferd ist? Weißt du, es gibt ja auch so viele andere Ansätze noch, die ich vielleicht gar nicht bedenke, obwohl ich schon so wahnsinnig viel erlebt habe. Aber es sind halt ganz, ganz viele Faktoren, die mit reinspielen, warum ein Pferd zum Beispiel kurzzeitig zu dünn sein kann. Ja, und das sind ja nicht nur diese Themen, sondern das sind auch noch ganz viele andere Themen einfach, die man vielleicht so als Reitschüler niemals irgendwie mitbekommt, wo man dann aber hinterher, wenn man diesen Kurs gekauft hat, sagt, ach du Scheiße, habe ich mir noch nie die Gedanken drüber gemacht, aber wie geil ist das denn bitte? Und das war halt der Grund, warum ich diesen Kurs ins Leben gerufen habe. Und falls du Bock hast, tatsächlich diesen Kurs zu kaufen, ich muss einmal gerade so ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, aber mir liegt das wirklich sehr am Herzen, dass ich halt, ja, nicht das, was ich halt hier auf dem Hof nicht schaffe, halt einfach euch irgendwie trotzdem nahe bringen kann. Mein Wissen wirklich an euch weiterzugeben, dass ihr wirklich richtige Pferdeprofis werdet und euch zu gewissen Themen halt einfach selber fortbildet. Und deswegen werft gerne einen Blick in die Online-Reitschule, beziehungsweise habe ich aktuell tatsächlich meinen Pferdebasiskurs, weil es wird Frühling, Leute. Oh mein Gott, am Wochenende soll es 13 bis so 17 Grad hoch werden. Das ist ja noch unvorstellbar. Heute ist es noch richtig kalt und wir haben noch Minusgrade und der Reitplatz ist gefroren. Aber es soll Frühling werden und diesen Frühlingsanfang möchte ich mit euch feiern und deswegen habe ich bis zum 3.3. noch das Angebot, dass ihr diesen Pferdebasiskurs mit 33% bekommt. Und wenn du wirklich Bock hast, dich fortzubilden, wirklich dir mehr Wissen anzueignen, dann kann ich diesen Kurs wirklich nur ans Herz legen. Ich habe ganz, ganz tolles Feedback von meinen Kunden wieder bekommen, wo ich tatsächlich auch teilweise Gänsehaut bekommen habe, weil ich dann manchmal auch mich selber tatsächlich so ein ganz kleines bisschen unter den Scheffel stelle und ich manchmal denke so, ach ja, und dann wiederum ich aber wirklich mit solchen Sachen rausgehe und dann ich so tolles Feedback bekomme und ich dann immer denke so, ach ja, okay, also darf man gar nicht so laut sagen, aber ich mag es ja manchmal überhaupt gar nicht, so im Mittelpunkt zu stehen. genau aus dem Grund mache ich jetzt hier heute auch diesen Podcast. Nein, aber es ist tatsächlich wirklich so, also wenn ihr Bock habt, euch weiterzubilden, fortzubilden, dann macht das, ne? Und nutzt jede Chance, irgendwie Wissen aufzusaugen, Wissen einzusammeln quasi. Dieses Wissen dann gegebenenfalls auch wirklich weiter zu verbreiten, ne? Dass ihr wirklich sagt, hey, ich habe da ein geiles Buch, ich habe da was weiß ich, dies, das, jenes, ne? Dann erzählt das weiter und empfiehlt es weiter. Ist ja unabhängig davon, ob es von meinen Sachen sind oder halt auch von irgendwem anders, ne? Weil ich finde halt einfach, in der Reiterei, es wird so viel negativ geredet aktuell, ne? Wenn man so ein bisschen auf Instagram und auf Facebook unterwegs ist, dann ist das manchmal tatsächlich wirklich, dass ich denke so, oh, die Reiterei, die wird so schwarz gemalt, ne? Aber genau da müssen wir gegenwirken und deswegen liegt mir dieser Kurs auch sehr am Herzen und deswegen habe ich den auch gemacht und da steckt wirklich total viel Arbeit hinter. Und es ist ja nicht nur dieser Kurs, es sind ja auch die ganzen Lehrvideos und alles. Ne? Halt einfach, wie, dass man sieht, dass man vernünftig, pferdegerecht auch ausbilden kann, auch in einer Reitschule. Ja? Und deswegen, also wenn ihr Bock habt, werft gerne einen Blick in meine Online-Reitschule und ja, bildet euch fort. Egal, wo ihr die Möglichkeit habt, macht es einfach. Ja, und eine große Bitte am Schluss dieser Podcast-Folge. Wenn ihr irgendwo reiten geht und der Reitlehrer sagt, heute machen wir Theorie, dann lasst euch darauf ein und sagt nicht gleich sofort die Stunde ab. Das ist einfach, ihr könnt nur davon profitieren. Man wird im Leben einfach nicht dümmer. Und mit diesen Worten würde ich diese Podcast-Folge tatsächlich heute schließen. Hey, ich hoffe, auch diese Folge war für dich wieder spannend und lehrreich. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du auch bei allen weiteren Folgen weiterhin dabei bist.